Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
Hallo ihr Lieben und mal wieder willkommen zu unserem Podcast. Wir sind jetzt schon bei Folge 4 im Bunte Kittel Podcast, eurem Podcast für ein gerechteres Gesundheitssystem. Und heute ist unser Gesprächspartner der Professor Wegkamp. Professor Wegkamp ist sowohl Arzt als auch Medizinethiker und hat Soziologie, Philosophie und Psychoanalyse studiert, neben der Humanmedizin, und hat sehr, sehr viele Publikationen zur Ökonomisierung, also auch zu der Profitorientierung in der Medizin herausgebracht und hatte bis 2013 eine Professur zu Anthropologie und Soziologie von Gesundheit und Krankheit, Global Health, Ethik, Bioethik und Public Health Ethik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg inne. Zudem ist er seit 96 als freier Klinikberater für Ethikökonomie tätig. Insbesondere wollen wir heute etwas genauer über eine 2017 erschienene Studie zu Medizinethik und Ökonomie im Krankenhaus sprechen, die er zusammen mit dem Professor Nägele gemacht hat. Und in dieser qualitativen Interviewstudie wurden die Situation und Veränderungen in deutschen Krankenhäusern untersucht. Sowohl GeschäftsführerInnen und ÄrztInnen wurden befragt und berichteten übereinstimmend von hohem und zunehmendem Druck, mittels dessen medizinisch-pflegerische Leistungen Gewinne machen müssen. Ja, noch ganz kurz zur Studie. Es waren ca. 400 teilnehmende Personen. Krankenhäuser in allen Versorgungsstufen und Fachabteilungen waren dabei und auch Ärztinnen aus allen Qualifikationsstufen, sprich von den AssistentInnen bis hin zu den ChefärztInnen. Und damit nicht nur willkommen, Herr Wegkamp, sondern auch noch ein ganz herzliches Hallo an meine liebe Podcast-Kollegin Anita, die ihr schon alle auch aus den vorherigen 3 Folgen kennt. Hallo Anita.
Hallo.
Ja, hallo.
Herr Wegkamp, in der 2017 und 2018 erschienenen qualitativen Interviewstudie wurde nach der Ökonomisierung patientenbezogener Entscheidungen im Krankenhaus gefragt. Können Sie uns dazu noch einmal die relevanten Ergebnisse darstellen? Was hat sich da unterschieden in der Wahrnehmung der Geschäftsführung versus dem ärztlichen Personal?
Also die Studie ist 2018 erschienen mit einem Vorabdruck im Deutschen Ärzteblatt im Dezember 2017. Die Ergebnisse ganz grob. Wir haben gesehen, dass die Wahrnehmung der Krankenhauswirklichkeit zwischen der Geschäftsführungsseite und zwischen den Ärzten sich erheblich unterscheidet. Wir haben vor allen Dingen gesehen, dass die Geschäftsführer in der Regel keine genauen Kenntnisse über die Wirklichkeit und die Probleme der Krankenversorgung der Ärzte haben. Sie haben das selbst gesagt. Und es ist dabei ein interessanter Widerspruch aufgetaucht, der auch die ganze Studie also schon durchzogen hat, als ich das gemeinsam mit meinem Kollegen Nägele gemacht habe, der ja Geschäftsführer war. Der Widerspruch zeigt sich insofern, als dass die Geschäftsführer der Ansicht sind, sie würden von Ärzten erwarten, dass sie aus medizinethischer Sicht eine völlig korrekte Versorgungspraxis gewährleisten. Während die Ärzte froh waren, darauf hinzuweisen, endlich mal darüber sprechen zu können, dass dem nicht so ist und dass die Voraussetzungen einer ethisch einwandfreien Patientenversorgung durch das Management häufig nicht gegeben ist. Die Ärzte haben sich in gewisser Weise selber beschuldigt, weil sie ja letztendlich verantwortlich sind für die Art und Weise, wie sie Medizin machen. Sie haben aber gesagt, dass sie unter erheblichem Druck stehen, beispielsweise betriebswirtschaftliche Ziele des Hauses zu realisieren, die nicht unmittelbar im Interesse des Patienten sind.
Es wird also immer noch so ein bisschen darauf so spekuliert, dass man sagt, das ist doch kein Beruf, sondern eher Berufung.
Ja, ich glaube, dass die meisten Menschen, die sich für Gesundheitsberufe entscheiden, seien es Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, durchaus Aspekte einer Berufung spüren und die auch gerne wahrnehmen wollen. Es mag sein, dass es ein Beruf ist wie viele andere. Man soll ja auch anderen Berufen nicht unbedingt das Engagement und den Spirit absprechen. Aber ich glaube schon, dass Ärzte überwiegend ein Interesse daran haben, Menschen etwas Gutes zu tun und dass sie darunter leiden, wenn die Versorgungsbedingungen dem nicht entsprechen. Und in der Studie haben wir dann ja überwiegend gesehen, dass Ärzte sich unter Druck gesetzt fühlen, zum Beispiel Patienten klinisch aufzunehmen, die man möglicherweise besser oder genauso gut ambulant behandeln könnte. Wir haben viele Beispiele gehört, auch von Oberärzten, auch teilweise von Chefärzten, dass die Wahl der Therapie mit von betriebswirtschaftlichen Interessen beeinflusst wird. Dass beispielsweise auch in der Onkologie nicht unbedingt immer die First-Line-Therapie möglich ist, weil die Aufwände oder die Barrieren so hoch gestellt sind, dass man am Ende kapituliert, sodass der Patient dann nur die zweit- oder drittbeste Therapie bekommt. Und vor allen Dingen haben wir gehört und gesehen, dass die Entlassungspraxis ebenfalls nicht primär immer an den Bedürfnissen der Patientenversorgung orientiert ist, sondern an der Optimierung der Fallpauschalen, sodass wir bei Aufnahme, Behandlung und Entlassung betriebswirtschaftliche Einflüsse sehen, wo die Mehrheit der Ärzte sagt, wenn diese nicht wären, würden wir wahrscheinlich anders entscheiden. Und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Ergebnis der Studie. Da haben wir auch quantitativ gefragt. Wir haben Geschäftsführer und Ärzte gefragt, wie sehr oder wie hoch sie die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen der Ärzte bewerten. Und seitens der Geschäftsführer wurde gesagt, die Ärzte haben mehr oder weniger alle Freiheit. Die müssen nicht wirtschaftliche Überlegungen einbeziehen, während umgekehrt von ärztlicher Seite das genaue Gegenteil nicht nur gesagt, sondern auch mit vielen Beispielen belegt wurde.
Haben Sie hier nochmal differenziert zwischen AssistenzärztInnen und dann höheren Positionen wie OberärztInnen oder ChefärztInnen?
Ja, wir haben auch gefragt, woher denn diese betriebswirtschaftlichen Einflussnahmen kommen und wie sie in die Praxis einmünden. Da wurde schon mehrheitlich deutlich, es sind Erwartungen, die von Aufsichtsräten, von Eigentümern an die Geschäftsführung gestellt werden. Die Geschäftsführung gibt es weiter an die Chefärzte. Chefärzte haben häufig ihre Oberärzte, die den Druck weitergeben. Und Assistenzärzte haben uns vielfach beschrieben, welche Ausweichmöglichkeiten sie praktizieren, um dem Ganzen zu entgehen. Da wurde häufig auch gesagt von assistenzärztlicher Seite, dass man die Chefs quasi bedauert, dass sie eben nicht die Freiheit haben, die Medizin zu machen, die eigentlich angesagt wäre. Also wir haben einen starken Autoritätsverlust auch von Chefärzten von Seiten der Assistenzärzteschaft gesehen und das mit vielen Beispielen belegt.
Das heißt, den Assistenzärztinnen und Ärzten ist es bewusst, dass die Chefärzte und Ärztinnen da durchaus stärker vielleicht dem wirtschaftlichen Druck standhalten müssen als ihrem, ja, irgendwie auch medizinischen Ethos.
Ja, ja, nebenbei, es ist gerade von einer kleinen Gruppe, der ich auch angehöre, eine Studie gemacht worden, wo Chefärzte der Chirurgie nach ihren Einstellungsgesprächen gefragt wurden. Auch diese Studie ist vor kurzem im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht worden.
Ja, die hat auch eine große Runde bei uns in der Gruppe gemacht.
Ja gut, die Ergebnisse sind dann bekannt, die muss ich dann nicht wiederholen.
Oh, sagen Sie das gerne für unsere Zuhörerinnen.
Ja, also die Ergebnisse eindeutig in der Runde der Auswählenden, also derjenigen, die darüber entscheiden, welche Chefärzte genommen werden und welche nicht, sind offenbar eindeutig kaufmännische Fachkräfte in der Mehrheit und entscheidend. Und hier wurde auch gesagt, von den Chefärzten wird in der Regel erwartet, dass sie bereit sind, unter Berücksichtigung nicht nur wirtschaftlicher Aspekte, sondern auch Knappheitsaspekte, zum Beispiel unter Bedingungen sehr knapper Personalressourcen, ihre Medizin zu machen. Und es wurde auch deutlich, dass hier ein Krankenhauswettbewerb im Spiel ist, der dann teilweise von Ärzten die Zumutung enthält, andere Kliniken wörtlich platt zu machen. Vielleicht anders ausgedrückt, viele Chefärzte haben andererseits gesagt, dass sie schon der Ansicht seien, man könne in der betriebswirtschaftlichen Szene sich durchaus behaupten und könne da auch was sagen. Ich bin mir allerdings sicher, dass wenn wir dieselbe Frage an Assistenzärztinnen und Ärzte gestellt hätten, wir eine andere Antwort bekommen hätten.
Ja, ziemlich sicher. Vielleicht nochmal zurück zu unserer besagten Studie von 2020. Was sind denn die häufigsten Punkte der zunehmenden Belastung, vor allem die Ärztinnen schildern? Mhm. Und können Sie auch eine Veränderung seit der Einführung des DRG-Systems feststellen, welches ja 2004 eingeführt wurde? Das heißt, wir haben jetzt so knapp 17 Jahre rum und der allgemeine Tenor aus dem Gesundheitssystem ist ja, dass es sich deutlich zum Negativen entwickelt hat und auch weiterhin entwickelt. Wie sehen Sie das?
Ich sehe, ich kann ja einen Zeitraum jetzt von 1980 bis heute überblicken, in der ich selbst in der Klinik war. Und ich sehe eigentlich eine zunehmende Erosion der Arbeitsfreude und des Engagements der Ärztinnen und Ärzte. Das erlebe ich teilweise im Verhältnis zu 1980 und 90 als erschreckend, weil die Erfahrung der Ärzte, dass man nach einem strengen ökonomisierten Kalkül eingeteilt wird, gesteuert wird und äußeren Vorgaben unterworfen wird. Diese Erfahrung führt auch auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte zu einer entsprechend kleinlichen Haltung umgekehrt. So nach dem Motto, wenn ihr uns hier die ganze Zeit so steuert, demütigt teilweise und knapp hält, tun wir das auch. Und das bedeutet, dass man heute sehr wenig Mitarbeiter findet in der Ärzteschaft, die freiwillige Zusatzleistungen machen. Das war früher anders. Ich habe heute teilweise Fortbildungen erlebt, wo wirklich international hochkarätige Ärzte in einem Maximalversorgungsklinikum, also wo viele Ärzte angestellt sind, ihre Vorträge machen. Und es kommen drei Leute, was doch erstaunlich ist. Oder wenn man fragt, seid ihr noch bereit, in einem klinischen Ethikkomitee oder in anderen Sachen zu arbeiten, ist häufig die Haltung, die das ganz klar gesagt wird, freiwillig machen wir hier gar nichts mehr. Die Zeiten sind vorbei.
Das heißt, dieser Druck, der quasi von, weiß ich nicht, wahrscheinlich zunächst mal Geschäftsführung und dann über Chefärztin und Oberärztin weitergegeben wird, äußert sich letztlich auch darin, dass man einen Mangel an Solidarität und vielleicht auch Kollegialität entwickelt.
Ja, das sehe ich teilweise ja, zumindest widersprüchlich. Wir erleben auch viele, jetzt mal in Asterix-Sprache gesagt, kleine gallische Dörfer, wo sich Menschen, also Mitarbeiter, Ärzte durchaus solidarisieren, auch Chefärzte, ja, um ihre eigene widerständige Position zu stärken. Und ich sehe auch in vielen Städten derzeit Initiativen, nicht nur von Ärzten, sondern gemeinsam von den therapeutischen Teams, die nicht länger bereit sind, da wortlos sich alles bieten zu lassen. Also ich sehe schon erfreuliche Entwicklungen der Kritik.
Müsste man aber nicht sagen, dass diese Entwicklungen leider aus den falschen, also die entstehen, nee, nicht anders, die entstehen aus den richtigen Beweggründen, aber eigentlich eben aus der falschen Not heraus. Und muss man nicht fairerweise, jetzt mal aus unserer Gegenposition gesprochen, auch sagen, dass halt früher, weil sie halt so extra Leistungen im Prinzip ansprechen, dass früher ein anderer Druck aber auch herrschte, diese Leistungen zu erbringen, weil Arbeitsstellen halt nicht so frei zu bekommen waren wie jetzt, dass Ärzte halt nicht so verknappt waren, wie es jetzt der Fall ist.
Ich weiß es nicht.
Und dass Leute auch ein anderes so einen anderen Lebensstandard haben wollen, dass sie halt eben nicht mehr, 12 oder 14 oder auch 16 Stunden in der Klinik verbringen möchten, halt keine 32-Stunden-Dienste mehr fahren möchten, sondern dass sie eben neben ihrer Arbeit, der sie gerne nachgehen, auch ein normales, geregeltes Leben führen möchten? Muss man das nicht fairerweise dazu sagen?
Ja, ich halte das für durchaus legitim, dass man Familie und Beruf zusammenbringen will und dass auch alte, teilweise patriarchalische Geschlechterteilung heute nicht mehr eine Rolle oder so eine große Rolle spielt wie damals. Trotzdem, ich habe diese Zeiten auch 10 Jahre lang erlebt mit 8 Diensten im Monat und einer Wochenbelastung teilweise von über 100 Stunden. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich noch im 3. und 4. Jahr mit Kollegen zusammensaß und wir sagten, Mensch, wir wundern uns manchmal, es ist doch toll, dass wir dafür sogar noch bezahlt werden, weil uns die Sache Spaß machte. Oder so ein ganz kleines Beispiel. Wir hatten einen OP-Chor damals, teilweise sogar während der Narkosen wurde gesungen. Und wenn ich dann 20 Jahre später die Kollegen, die noch da waren, fragte, wie ist das heute? Und dann kam immer die Antwort, hier singt keiner mehr. Hier ist also diese Stimmung, die gute Stimmung, die damals auch da war, eben nicht mehr vorhanden. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel fragen, worunter leiden heute Ärztinnen und Ärzte, dann würde ich sagen, auf der Oberfläche leidet man darunter, dass alles in Eile geschehen muss und dass so viel Dokumentation da ist und dass der Controller einem manchmal in die Quere fährt und meint, er müsste entscheiden, was medizinisch gemacht wird. Das schon. Aber ich glaube, der Hauptgrund, worunter die Leute leiden, ist, dass sie das Gefühl haben, erstens, sie müssen viel Dinge machen, die sie aus medizinischer Sicht persönlich nicht machen würden oder die sie nicht nachvollziehen können. Und es ist so ein Stück Demütigung im Spiel, wenn man weiß, dass die Arbeitsbedingungen gestaltet werden von Firmen, die als Berater unterwegs sind, viel Geld verdienen, wenig Ahnung haben von dem, was eigentlich Medizin ist und alles versuchen, nach betriebswirtschaftlichen Aspekten zu optimieren, was dann letztendlich ja gar nicht als wirklich wirtschaftlich erscheint, weil man als Arzt und Ärztin sieht, wie viel unnötige Arbeit dann dadurch entsteht. Und was ich auch beobachte, nicht nur in der Studie, sondern auch durch meine doch jetzt schon ein paar Jahrzehnte dauernde Ethikberatungsarbeit, ist, dass die Mitarbeiter, und zwar alle, nicht nur Ärzte, auch die Pflegenden, die noch sogar noch mehr, dass die darunter leiden, dass die Darstellung der Wirklichkeit nach außen und in den Qualitätsberichten sich überhaupt nicht deckt mit der täglichen Erfahrung, die man macht. Das ist diese Kritik, die eigentlich allgemein verbreitet ist an der sogenannten Hochglanzbroschüre, Und wir haben das zum Teil so formuliert bekommen, dass gesagt wurde, es ist schlimmer als in der DDR. Damals musste man die Dinge anders ausdrücken, als man sie wahrgenommen hat.
Würde das aber jetzt gleichzeitig heißen auch, dass sich Ärzte und Ärztinnen oder generell medizinisches Personal gegenseitig zu sehr schützt?
Vielleicht nicht gegenseitig, sondern dass sie die Geschäftsführung schützen.
Ja, ich meine das aber auch aus so einem Kontext. Ich finde, man erlebt das schon häufig, dass Dinge gemacht werden, die halt so medizinisch eigentlich nicht vertretbar sind. Und dann im Nachhinein wird so ein bisschen mehr oder weniger auf die Finger gehauen. Oder noch anders, es wird gesagt, oh, das geht doch so aber nicht. Und nach außen hin, in der Außendarstellung, man sich ja aber so präsentieren muss, dass man möglichst gut dasteht, um halt keine negative Presse zu erhalten, beziehungsweise eben dann halt auch eben das Personal schützt für Dinge, die eigentlich wirklich nicht in Ordnung sind, die so medizinisch auch nicht vertretbar sind.
Ja, das stimmt. Also da ist schon sowas wie ein Zusammenhalten da, kann ich irgendwie auch verstehen.
Ja, nur vielleicht aus einer falschen Motivation heraus, ja. Das ist eher so der Punkt, den ich anbringe. Also es ist natürlich okay, auch so ein Teamgedanken zu tragen. Aber eigentlich haben wir ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass dieser Teamgedanke mehr und mehr verloren geht.
Ja, aber es ist, wenn man so will, so ein Stück Scham im Spiel. Auch so eine Art Fremdschämen. Und man möchte natürlich auch nicht in einer Einrichtung arbeiten, mit der man sich gar nicht identifizieren kann. Und das habe ich mehrfach erlebt, dass Menschen, solange sie in einer bestimmten Klinik waren, insbesondere manchen Konzernkliniken, nicht allen, aber manchen, dass die, solange sie da waren, dass sie dann noch einigermaßen versucht haben, das Ganze zu vertreten und zu verstehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, jetzt ist genug und ich verlasse dieses Haus. Und dann ändert sich die Darstellung schon extrem. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Punkt, der möglicherweise auch wichtig ist im Zusammenhang von Ehrlichkeit. Während der ganzen Zeit der letzten mindestens 20 Jahre, und davor war eine Zeit der Budgetierung, wo es auch nicht alles besonders gut lief, wurde in der Außendarstellung und auch in den Medien und vor allen Dingen aber in den Management-Journalen und Kongressen permanent das Wort Qualität immer wieder erhöht und das Qualitätsmanagement und die Maßnahmen der Qualitätssicherung wurden extrem aufwendig aufgebaut. Wir haben neue Institute, wir haben Studiengänge für Qualitätsmanagement, wir haben Konzepte, wir haben Software, wir haben alles Mögliche und eine wachsende Dokumentation, um entsprechend diese Qualitätstechnologien zu bedienen. Und in dieser Zeit hat sich gleichzeitig ein Stück weit spürbar verschlechtert, ohne dass diese Qualitätsmessinstrumente wirklich hilfreich eingeschritten hätten und gesagt hätten, Leute, hier läuft was schief. Im Gegenteil. Es wurde von Qualitätsoffensiven geredet, die wurden auch gelobt. Es wurden sogenannte Qualitätskliniken gegründet, die das als Marketinginstrument eingesetzt haben. Und man hat also die Erfahrung gemacht, dass im Grunde genommen all diese wichtigen Phänomene, die auch emotional und spirituell wichtig sind, auch ethische Aspekte, dass die alle durch den Rost einer groben und statistisch orientierten Qualitätsmessung durchgefallen sind. Sodass die Qualitätsarbeit teilweise, nicht grundsätzlich, aber teilweise mit dazu beigetragen hat, die negativen Entwicklungen in den Krankenhäusern zu kaschieren oder zumindest nicht zur Sprache zu bringen. Und da sehe ich eine wichtige Aufgabe künftiger Qualitätssicherung, sich auch sensibel zu zeigen für die Stimmungen der Menschen und eben auch mit den Leuten zu reden. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wenn man heute eine Studie macht, wo Mitarbeiter befragt werden nach kritischen Phänomenen, dann muss man bedenken, dass wenn es wirklich schwerwiegende Verstöße gegen ethische Regeln und teilweise dann auch rechtliche Regeln sind, um die es geht, dass dann diese Dinge gar nicht wissenschaftlich erforscht werden dürfen. Beziehungsweise die Interviewer müssten theoretisch Strafanzeige stellen, wenn sie hören, dass manche Dinge kriminell laufen. Und einige Dinge, die wir gehört haben, gehen in diese Richtung. Und nach außen hin darf ja auch ein Chefarzt nicht sprechen über diese Dinge. Und das haben wir mehrfach erlebt, dass gerade die wirklich, ich sage jetzt mal, heißen Phänomene, die auch zur teilweise massiven Demotivierung von Ärzten beitragen, nicht zur Sprache kommen dürfen. Und damit auch aus einer wissenschaftlichen Qualitätsanalyse a priori ausgeschlossen sind.
Aber damit sprechen Sie einen Punkt an, den man ja recht häufig hört, der auch jetzt letztens in einem Beitrag, ich glaube von Monitor war es bei der ARD, möchte ich meinen, zum Beispiel über das Herzzentrum in Leipzig gedreht wurde, wo man halt auch gesehen hat, Ärzte, Ärztinnen sprechen immer verdeckt, möchten nicht erkannt werden, haben Angst, so wird es zumindest berichtet, davor ja erkannt zu werden, beziehungsweise vor ihren Arbeitgebern. Ich muss sagen, ich persönlich habe ein Problem mit dieser Angst. Wie erklären Sie die? Und müssen wir als Gesundheitspersonal heute noch Angst haben? Sollte es nicht unser Anspruch sein, dort unsere Stimme zu erheben im Sinne aller Menschen, also nicht nur im Sinne des Personals von uns, sondern auch im Sinne der Menschen, die wir behandeln und denen wir eigentlich was Gutes tun wollen?
Da würde ich Ihnen natürlich zustimmen. Trotzdem würde ich von niemandem erwarten, dass er sowas wie einen Kamikaze-Einsatz macht. Die Erfahrung, dass die meisten, die wir fragten nach einem Interview, das nicht offen und schon gar nicht namentlich machen wollten, haben wir auch gemacht. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass praktisch alle Ärzte und Ärztinnen, die ich angesprochen hatte, wobei ich jetzt Stallgeruch habe, weil ich selber einer bin, ja gesagt haben. Das heißt, wir haben bei Ärzten kaum jemanden gefunden, der gesagt hat, ich will darüber nicht reden. Nur die meisten sagten, erstens nicht namentlich bitte und zweitens, ich habe nicht viel Zeit, also vielleicht 10 Minuten. Und aus den 10 Minuten, wenn die Kolleginnen erstmal angefangen haben zu reden, sind häufig eine Stunde, manchmal 2, manchmal sogar 3 Stunden geworden, weil dieses Bedürfnis da war, dieses ganze Zeug erstmal wieder loszuwerden. Und insofern muss man auch sehen, in Sachen Motivation, Arbeitszufriedenheit, Engagement, wenn die Mitarbeiterschaft nicht sprechen darf, was sie erlebt, ist das möglicherweise wirtschaftlich die größte Verschwendung, die man machen kann, weil es hier um Motivation und Engagement geht. Ja, und natürlich würde ich mir wünschen, dass viel mehr sprechen. Und es gibt da aber auch positive Entwicklungen. Ich denke zum Beispiel an die Stern-Studie, die vor 2019 im September erschienen ist. Die hatte ja auf der Titelseite Rettet die Medizin. Damals hat der Redakteur, der selber ein Kollege ist, uns in der Vorbereitungsgruppe gesagt, könnt ihr uns ein paar Ärzte nennen, die bereit sind, mit Name und Foto auf die erste Seite zu gehen? Das war anfangs schwierig. Das waren vielleicht, da waren so 25, 30 Leute gesucht. Aber kaum war das Heft erschienen, ist eine enorm breite Unterschriftenaktion gestartet, wo viele Menschen, Tausende Ärztinnen und Ärzte sich mit Namen und Bild gemeldet und Unterschrift gemeldet haben und gesagt, wir unterstützen das. Ja. Also wenn erstmal Bewegung hineinkommt und deutlich wird, wir stehen hier nicht ganz alleine da, dann ist schon zu beobachten, dass da eine ganze Welle, auch eine kräftige Welle von Änderungswünschen zu beobachten ist, die jeder, der kluge Politik macht, sehr ernst nehmen müsste.
Sehen Sie darin auch schon irgendwie eine Perspektive auf Änderung, also dass Ärztinnen und Ärzte oder auch überhaupt medizinisches Personal sich traut, die Stimme zu erheben und dass sich damit einhergehend auch etwas verändert? Oder wie ist Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage?
Da habe ich ein paar Hoffnungen gesetzt auf internationale Entwicklungen im Krankenhauswesen, im Gesundheitswesen. Ich sehe zum Beispiel, dass starke Einrichtungen wie das Journal Lancet oder die Mayo Kliniken als Non-Profit-Unternehmen hier Standards setzen für Teamarbeit, für nicht autoritäre Leitungsstrukturen, für offene Kommunikation, für wirkliches Fehlermanagement. Das ist zumindest in der Management-Seite angekommen, wobei ja auch interessant ist, dass beispielsweise die Mayo-Kliniken, die in Amerika wahrscheinlich mit zu den besten und beliebtesten gehören, dass die erstens Non-Profit sind und dass die zweitens bewusst darauf verzichten, ihre Ärzte mit hohen Gehältern zu locken, sondern sie versuchen hier genau den Spirit der Medizin anzusprechen und haben hier die Regel, dass die Ärzte zu einem in der Gehaltshöhe bezahlt werden, die nicht 100%ig, sondern nur 80% dem Durchschnitt der jeweiligen Fachgruppe entspricht. Und ich sehe auch hier Tendenzen, stärker transdisziplinär zu arbeiten, dass beispielsweise Chirurgen und Internisten gemeinsame OP-Entscheidungen treffen. Und interessant die Regel, dass die Spitzen des Managements bei den Mayo-Kliniken selber von der Ärzteschaft gestellt werden, weil sie ganz klar sagen, das müssen Leute sein, die auch wirklich nicht nur formal wissen, was Medizin ist, sondern die auch unseren Geist verstehen. Also da sind Vorbilder da und es gibt auch jetzt hier in Europa einige Einrichtungen, die versuchen, konsequent gute Medizin zu machen, weil sie sagen, das ist am Ende die wirtschaftlich beste und am besten vertretbare. Und da muss natürlich noch viel passieren. Wir haben auch in der Medizin noch viele alte Strukturen, denke ich, die man nicht unbedingt braucht. Also diese Angst vor dem Chef beispielsweise oder dem Oberarzt. Also, aber es gibt auch viele neue Führungskräfte in der Medizin, die schon an einer besseren Unternehmens- und Medizinkultur arbeiten. Also da bin ich nicht so ganz negativ, im Gegenteil.
Wenn Sie jetzt auch die Verdienststruktur ansprechen, das ist ja auch ein beliebtes Thema, aber auch oftmals ein Tabuthema, gerade in der Öffentlichkeit, weil Ärzte ja schon eher zum gut verdienenden Teil der Gesellschaft zählen, beziehungsweise oftmals zum sehr gut verdienenden Teil. Dazu muss man ja sagen, dass die Gehälterstruktur von hier zu den USA zum Beispiel deutlich unterschiedlich ist. Nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, würden Sie eine derartige Gehälterstruktur, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch für Deutschland als gut empfinden oder sehen Sie hier eine deutliche Diskrepanz?
Also zumindest dieses Prinzip, was wir nebenbei in dieser chirurgischen Chefärztestudie gesehen haben, wo die Mehrheit der Anzeigen hohe Gehälter versprechen als Anreiz. Also da würde ich mir wünschen, dass da eher diese Mayo-Struktur gelten würde. Also dass man ganz klar sagt, Leute, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, ihr kriegt ein tolles Betriebsklima, wir arbeiten kooperativ zusammen, aber ihr kriegt nicht das Maximum von Gehalt, denn wir wollen nicht diejenigen selektieren, die überwiegend des Geldes wegen in die Chefarztebene gehen.
Ja, und genau das ist ja auch ein Punkt, den wir bei Bunte Kittel versuchen anzusprechen, dass halt die Jobentscheidung einfach nicht mehr an Gehalt hängen sollte, sondern dass Gehälter halt auch anders aufgeteilt werden könnten. Ja, dass zum Beispiel halt abnorm hohe Chefarzt- oder Ärztinnengehälter eben auch anders verteilt werden könnten, zum Beispiel auch auf Pflege, auf TherapeutInnen und halt auch auf die Assistenzärzte und Ärztinnen.
Ja, das würde ich genauso befürworten. Ja.
Ich kriege schon auch mit, dass aus unserer Generation zumindest sehr viele Ärzte und Ärzte eben auch gerade sagen, dass ihnen das Gehalt nicht so wichtig ist wie etwa die Atmosphäre am Arbeitsplatz und die Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz. Also ich glaube, das ist das, was das junge medizinische Personal sich auch eigentlich wünscht und danach Veränderung drängt.
Das sehe ich auch so. Ich meine, nur ein kleiner Hinweis, wie viele Ärzte finden, gerade diejenigen, die jetzt in den Ruhestand gehen, überlegen sich, ob sie bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Ganz klar, niedrigstes Gehalt, schlechteste Arbeitsbedingungen rein physikalisch, aber vom Inneren her beste.
Ja, halt am nächsten an dem Job dran, den man sich eigentlich ausgesucht hat, ja, halt wirklich Menschen in Not zu helfen.
Ja.
Da würde ich gerne mal noch einen Punkt ansprechen, der mir oft im Kopf rumschwirrt, wo ich jetzt auch sagen muss, den wir gar nicht für den Podcast hier vorbereitet haben. Aber denken Sie, dass wir, ich sag mal, in der Medizin ist es schwierig, von auch Erziehung oder sowas zu reden, aber denken Sie, dass wir einen falschen Anspruch auch von PatientInnen generiert haben über die Zeit? Dass wir immer mehr zum Dienstleister auch ein bisschen in Anführungsstrichen verkommen, der eine gewisse Leistung zu erbringen hat, wenn ich ein Problem habe und gar nicht mehr so richtig danach entscheidet, was eigentlich medizinisch richtig und notwendig ist.
Das ist ein Trend, an dem meines Erachtens primär die Rahmenbedingungen, die politisch-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gearbeitet haben, die wörtlich das Ziel verfolgt haben und es weiterhin verfolgen, dass die Medizin ein ganz normaler Wirtschaftszweig sein soll, wie andere auch. Damit ist ja die Idee des Kunden verbunden und der Kundenorientierung. Und das ist Market-Driven Healthcare, wie das teilweise in den USA praktiziert und propagiert wurde und wie es hier von Teilen der Gesundheitswirtschaft auch propagiert wird.
Ja, man kann die ja ganz konkret nennen. Das sind die privaten Häuser an vorderster Front, sagen wir Helios zum Beispiel oder Asklepios, was dann aber ja auch aufgrund derer Marktstellung von auch Unikliniken inzwischen übernommen wird.
Mhm. Das ist richtig, wobei unsere Studie, aber auch viele sonstigen Erfahrungen bei mir den Eindruck erzeugt haben, dass das bei öffentlichen Häusern häufig letztendlich genauso ist und teilweise die Versorgungsbedingungen noch schlechter sind als in diesen privaten. Und bei den Privaten bin ich inzwischen ein bisschen gespalten, weil ich auch sehe, dass es hier sehr unterschiedliche Unternehmen gibt und dass häufig die öffentlichen unter politischen Rahmenbedingungen leiden, wenn beispielsweise die Senatoren selber gleichzeitig die obersten Chefs sind. Was dann wiederum verhindert, dass man intern wirklich kritische Phänomene zur Sprache bringen kann. Ich beobachte gerade eine private Klinikinitiative, allerdings in Österreich, die konsequent versucht, gute Medizin zu machen und die auch medizinischen, ich sag mal jetzt so Allmachtsfantasien bewusst entgegentritt, indem sie sagt, Leute, Menschen sind keine hundertprozentig steuerbaren und ja auch prognostizierbaren Wesen. Die haben ihren Willen, die haben ihr hochkomplexes Lebensumfeld. Da kann man nicht von der Medizin her Hundertprozentigkeit versprechen und man kann auch nicht versprechen, dass man das Sterben verhindern kann. Also ein Stück weit Demut vermitteln aufgrund einer medizinischen Bildung ist hier auch ein Ziel. Und da finde ich, sollte man in der Medizin vorsichtig sein, dass man hier nicht einigen Trends zum Opfer fällt, die von Strömungen her unterhalten werden, die wenig, ich sag mal, humanistische Bildung haben. Und wenn ich zum Beispiel zurückblicke, noch nicht lange her, da haben viele Ärzte und Ärztinnen gelitten unter den Juristen. Man hat immer gesagt, okay, die schreiben uns immer mehr vor und bei allen Gesprächen ging es um die Justiz. Dann in den nächsten Dekaden waren es die Kaufleute und die Geschäftsführer. Und aktuell muss man beobachten, dass die angeblichen Medizinspezialisten IT-Ingenieure sind, die der Ansicht sind, dass man mit Digitalisierung und Genetifizierung praktisch alle Probleme lösen kann, die im Gesundheitswesen da sind. Dazu hat es gerade eine Wochenendbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben, wo Bill Gates den Leitartikel schreiben durfte. Und er bietet im Grunde genommen ausschließlich technische Lösungen an. Und das entspricht meines Erachtens nicht unbedingt dem Spirit der Heilberufe. Und da muss man halt gegenhalten. Aber heute habe ich manchmal den Eindruck, dass die Gefahr die der Medizin droht, nicht alleine aus einer kaufmännisch-ökonomischen Perspektive kommt, sondern aus einer Mischung von Unternehmertum und globalen Großkonzernen, überwiegend der Kommunikationsbranche, die jetzt, Digitalisierung als so eine Art Heilslehre verbreiten. Wobei ich durchaus für eine sinnvolle Digitalisierung bin, verschiedener Prozesse, aber nicht sehen kann, dass so eine Technologie die Probleme löst, die wir zurzeit in der Medizin und im Gesundheitswesen haben.
Was wäre Ihr Wunsch, vielleicht so ein bisschen abschließend, für die Zukunft der Medizin? Eine stärkere Humanisierung oder auf welchem Weg sehen Sie da eine bessere Medizin wiederkommen?
Ja, vielleicht noch zusätzlich auch im Sinne unserer bunten Kittelbewegung und unseres Podcasts, der den Namen hat, für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Welche Lösungen sehen Sie auch für das derzeitige DRG-System?
Also ich sehe schon, dass sich weit verbreitet die Gesundheitsberufe jetzt wehren gegen diese doch teilweise demütigende und am Ende auch unwirtschaftliche Ökonomisierung in ihren Berufsfeldern. Das macht mir Mut. Ich sehe auch, dass auf Seiten des Managements zunehmend eingesehen wird, dass die durch die Fallpauschalen vermittelten Anreize, möglichst viel Patienten möglichst aufwendig zu behandeln, nicht mehr als zukunftsfähig gesehen werden und dass man stattdessen die medizinische Qualität stärker belohnen und als Anreiz setzen will. Die Gefahr, die ich dann wieder sehe, ist, dass man Qualität ausschließlich quantitativ über externe Messung vornehmen will und die Qualitätskommunikation bei den Gesundheitsberufen selbst nicht so sehr im Auge hat. Wünschen würde ich mir, dass Mediziner, Medizinerinnen verstehen, dass heute ein gutes Medizinmanagement unverzichtbar ist, dass man das nicht ausschließlich der kaufmännischen Seite überlassen darf, also dass man sich auch von ärztlicher Seite um diese Management- und Führungsthemen und Kompetenzen bemüht, dass man vorsichtig ist, nicht über Algorithmen die Behandlungsprozesse zu steuern und damit auch die Behandler zu steuern und letztlich das Ganze ökonomisch auszurichten. Da ist Widerstand, glaube ich, und Kritik nötig. Aber ich sehe, wie gesagt, auch von der Lancet-Kommission, von Mayo-Kliniken, also als vorbildlichem Klinikum, oder von einer Stiftung wie in der Schweiz, die Carium-Stiftung, zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation, dass hier Bemühungen da sind, sinnvolle Wirtschaftlichkeit, gutes Management auf Basis guter menschlicher Medizin zu entwickeln. Und ich glaube, die Menschen wünschen sich das. Und die Erosion, die auch in der Bevölkerung in Bezug auf das Vertrauen den Krankenhäusern und der Medizin gegenüber leider zu beobachten ist, die kann niemand sich wünschen. Und da hoffe ich auch, dass da, ich sag mal, gute Unternehmen, gute Geschäftsführungen, die etwas von Gesundheitsberufen, von Medizin verstehen, zunehmend Einfluss gewinnen, auch bei der Politik.
Vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Danke für Ihre Zeit, Herr Professor Wehkamp.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Wir hätten wahrscheinlich auch noch eine Stunde reden können.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Vielen Dank für die Zeit.
Danke auch.
Und alles Gute. Tschüss.
Ja, ich auch. Alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank, Herr Professor Wehkamp, für das spannende und ausführliche Gespräch. Das waren viele interessante Aspekte im Gesundheitswesen. Nicht nur die Wirtschaftlichkeit, auch der Mangel an Humanität, der Mangel an Freude an der Arbeit lassen tatsächlich ein wenig ein graues Bild auf das Ganze fallen. Wenn ihr nochmal Interesse dran habt, irgendwie genauer nachzulesen, was in der Studie publiziert wurde, könnt ihr da zum Beispiel nach der Publikation im Ärzteblatt 2018 suchen. Mit Professor Wehkamp, da findet ihr das dann einfach. Wenn ihr mehr über uns, über die bunten Kittel erfahren möchtet, da könnt ihr uns gern auf unserer Website besuchen oder auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Die Internetseite ist www.bunte-kittel.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kritik schreibt, Anregungen schreibt, gerne auch Fragen. Nehmt Kontakt zu uns auf, auch einfach konventionell über E-Mail. bunte-kittel@posteo.de. Wir freuen uns über euch. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei. In unserer nächsten Folge treffen wir Anne Weidner. Anne ist Ärztin und erzählt uns aus ihrem Arbeitsalltag und auch, wie sie das inspiriert hat, dazu ein Lied zu machen. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss, Lukas.